Augenoptik im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Hochschule Aalen.
Hier erfahrt ihr Neues, Interessantes und Spannendes aus dem Studiengang Augenoptik-Optometrie.
Gastgeber im Studio sind Leonie Schretzenmeier
und Jürgen Neulting.
Sag mal, Leonie, warst du schon mal in Afrika?
Nein, bisher leider noch nicht.
Wirst du heute mit Sicherheit Lust darauf bekommen. Heute ist die Tamara Beil bei uns zu Gast, die Semestersprecherin aus dem 6. Semester. Tamara hat etwas ganz Spannendes gemacht. Sie war nämlich im Praxissemester in Uganda. Und darüber will sie heute erzählen, also uns quasi mitnehmen auf ihre weite Reise. Im Hintergrund spielt schon die Musik, die sie uns von dort mitgebracht hat.
Da kommt schon gleich etwas Afrika-Feeling auf.
Ja, herzlich willkommen, Tamara. Es freut mich, dass du heute mit so einem richtig spannenden Thema hier bei uns bist. Es geht um dein Praxissemester. Erzähl doch mal ein klein bisschen, wie das alles gekommen ist und ein bisschen was über das Land. Aber vorher stell dich noch kurz vor.
Also ich bin die Tamara, ich bin 21 Jahre alt und studiere Augenoptik-Optometrie an der Hochschule Aalen. Bin jetzt seit dem 6. Semester und hatte letztes Semester mein Praxissemester. Genau, und wie du schon gesagt hast, da war ich in Uganda. Uganda ist ein Land in Afrika. Es liegt direkt am Äquator und grenzt an Viktoriasee und an der Republik Kongo und liegt so im Osten Afrikas.
Aber nicht an der Küste, ne? Das ist, glaube ich, im Binnenland irgendwo.
Genau, es ist innen drinnen, ja.
Was mich auch interessiert ist, wie bist du drauf gekommen, dass du nach Uganda gehst? Das ist ja nicht der Ort, wo jetzt schon ganz viele von uns aus dem Studiengang waren. Die Luzi war da, ne? War das dein Vorbild, die Luzi?
Ja, und die Frau Paffrath hat es angefertigt gehabt, dass ich dahin gehe.
Okay, ja. Hat die da Connections nach Uganda?
Sie hat gesagt, okay, jetzt haben wir einen Vortrag für den Entwicklungsdienst der deutschen Augenoptiker und das könnte man auch als Praxissemesterstelle nehmen. Und da war es dann so, dass die Frau Paffrath mit uns diesen Zoom-Meeting gemacht hat und da waren die Leute dann aus Uganda auch dort und die Frau Sappelt, also meine Bezugsperson dort unten, die hat dann erklärt, was man alles so macht. Und nach dem Vortrag habe ich mir nur gedacht, genau das möchte ich machen. Habe mich sofort bei ihr gemeldet, habe mich beworben, ob ich nicht nach Uganda fliegen kann. Und ja, so ist es dann entstanden, dass ich die Erste war, die sich gemeldet hat und dann direkt dorthin dann gestartet bin.
Ein Projekt in Uganda. Was war das genau für ein Projekt?
Das ist ein Projekt vom Entwicklungsdienst der deutschen Augenoptiker. Die machen in Jambulipa, das ist in der Nähe von Masaka in Uganda, ein Projekt, in dem sie eine Augenoptikschule erbauen und wo sie Einheimische zu Augenoptikern ausbilden. Und deren ihr Ziel ist es, nach circa 5 Jahren selbstständig dort unten arbeiten zu können. Also dass die Einheimischen dann dort ihre Schule selber betreiben, sowie in den eigenen Augenoptikladen und die Lehre weiter fortsetzen.
Das heißt, du warst so ein bisschen als Lehrkraft da unten?
Genau. Ich habe die Schüler in der Praxis unterrichtet. Meine Bezugsperson in Uganda, das war die Martina, die hat vormittags immer den Theorieunterricht gemacht und nachmittags habe ich dann die Schüler nochmal in Refraktion, in der Anpassung von Brillen, in der Werkstatt, im Schleifen von Brillengläsern nochmal unterrichtet und auch so ein bisschen Verkaufsgespräch, wenn mal Kunden da waren.
Ja, das hört sich ja super spannend an, Tamara. Wenn du jetzt sagst, du hast mehr oder weniger ja die praktischen Anteile gemacht, findest du dann, dass es ähnlich ablief wie jetzt bei uns? Wir haben ja jetzt dann in der Hochschule auch immer die Theorieveranstaltungen, dann die Praxisveranstaltungen. War das dann ähnlich? Hast du das ähnlich aufgezogen?
Ja, ein Bisschen. Ich habe mich ein bisschen daran orientiert, wie wir es auch bei uns in der Hochschule machen. Aber leider kann man das Arbeiten dort unten nicht vergleichen wie bei uns. Die hatten einen Handschleifstein, nur um Brillengläser herzuschleifen, also die Rohlinge dann in die Fassungen einzuschleifen. Und das ist eine ganz schöne Arbeit, das dann auf die gleiche Form zu bringen und dass die Zentrierung und alles Mögliche passt. Und wenn mal kein Strom da war, was auch oft passiert ist, dann konnte man natürlich nicht üben.
Ja, klar. Das ist dann natürlich Arbeiten unter ganz anderen Bedingungen, aber sicherlich auch total die wertvolle Erfahrung, wenn man auch einfach mal, ja, so weiterkommen muss, gell?
Ja, das auf jeden Fall.
Okay. Und wie sahen dann so deine Tage aus? Hattest du bestimmte Tage, an denen du dann dort tätig warst, oder gab es dann auch mal freie Tage, oder wie hast du da deinen Alltag erlebt?
Genau, also wir sind in der Früh nach dem Frühstück immer runtergegangen zu dem Optikerladen und haben dann von 9.30 Uhr oder manchmal auch 10 Uhr oder 10.30 Uhr, wann die Studenten dann kamen, aber offizieller Beginn war 9.30 Uhr, haben wir dann angefangen mit der Theorie bis 13 Uhr und dann gab es eine Mittagspause und dann am Nachmittag nochmal von 15 bis 17 Uhr ja, die Schüler nochmal in Praxis unterrichtet. Und danach war immer Freizeit und am Wochenende hatten wir auch Freizeit. Und ab und zu sind wir, also wir wollten zweimal auf ein Outreach fahren. Das ist so eine Zeit, wo die Martina, also meine Ansprechpartnerin, mit ihren Studenten in eine andere Stadt gefahren ist und dort Waisenkinder mit Brillen versorgt hat. Und dort haben wir dann die Vorrefraktionen sozusagen gemacht, also geschaut, ob die Kinder überhaupt eine Brille brauchen. Und dann, wenn ja, haben wir eine richtige Refraktion noch durchgeführt, die Brille angepasst und aufgeschrieben, was für ein Glas wir brauchen, damit wir dieses dann in der Schule wieder fertigen konnten.
Wow, also da war natürlich auch ja viel Aufregendes, glaube ich, dabei, wenn man dann auch so wirklich in die Praxisfälle dann reinkommt und ja, auch alles einfach unter ein bisschen anderen Bedingungen.
Mit wie vielen Schülern warst du da beschäftigt in einer Gruppe dann immer?
Also wir hatten da unten jetzt die erste Gruppe. Also es sind 5 Personen gewesen. Davon waren 2 Männer und 3 Frauen. Also die Frauenquote war besser.
Die war über 50%, aber nicht ganz so hoch wie bei uns, ja. Okay, in welcher Sprache lief das eigentlich ab? Also ich nehme an, irgendwelche ostafrikanischen Sprachen sprichst du nicht tatsächlich fließend. Ging das mit Englisch?
Ja, der Unterricht, der hat auf Englisch stattgefunden und ab und zu habe ich mich dann auf Deutsch natürlich mit meiner Bezugsperson dort unten unterhalten und die Einheimischen hatten dann auf Luganda das Vergnügen, dass sie sich dort unterhalten haben und so haben keiner was von beiden verstanden, aber dann sind wir immer im Unterricht auf jeden Fall auf Englisch geswitcht und haben auf Englisch den Unterricht gemacht.
Wo lag diese Schule? War das in der Nähe der Hauptstadt oder musstest du vom Flughafen erst noch einmal quer durch Ostafrika reisen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also vom Flughafen habe ich 6 Stunden in die Stadt gebraucht, wo ich gelebt habe. Also das war so ein kleineres Dorf und von dem kleineren Dorf waren es 2 Gehminuten, bis ich dann in der Schule war.
Wie warst denn du da untergebracht?
Ich hatte ein kleines Apartment sozusagen, also eine Schlafmöglichkeit mit einem eigenen Bad. Und das Ganze ging aus von der Projekthilfe Uganda. Und die Projekthilfe Uganda ist dort unten auch noch vor Ort. Und er baut Krankenhäuser, Schulen und ermöglicht somit auch den Einheimischen dort noch mehr Lebensqualität ein bisschen zu bekommen, indem die Kinder dort in die Schule gehen können und die Erwachsenen in Krankenhäusern arbeiten können oder in unterschiedlichen Läden, wie der Nudelherstellung oder sowas. Und dort habe ich dann gelebt in ihrem Areal.
Musstest du dich da selber versorgen oder wurdest du bekocht?
Ich wurde bekocht. Es gab 3-mal am Tag was zum Essen, aber das kann man auf jeden Fall nicht, natürlich nicht mit unserem Essen vergleichen. Es war aber trotzdem sehr lustig, was es zum Essen gab. Und ab und zu hat man sich dann auch schon gefreut, wenn es mal nicht Reis mit Bohnen gab.
Und Hühnerfleisch.
Ja, ab und zu gab es dann auch mal einen Huhn und das hat man dann daran gemerkt, nachdem das Huhn nicht mehr rumgelaufen ist.
Oje.
Okay. Sag mal,
Ja.
du warst ja als alleinreisende Frau in Ostafrika. Ich habe vorhin mal beim Auswärtigen Amt auf der Webseite geguckt, was die über Uganda wissen. Und da steht, seien Sie bei Reisen innerhalb Ugandas stets vorsichtig und wachsam, meiden Sie Demonstrationen und größere Menschenansammlungen grundsätzlich weiträumig und entfernen Sie sich umgehend, wenn Sie Auseinandersetzungen in Ihrer Nähe beobachten. Hast du irgendwas mitbekriegt bekommen? Hast du dich irgendwo unsicher gefühlt oder wie ist es dir so, ja, mit deinem Sicherheitsempfinden ergangen?
Das war schon ein bisschen ein anderes, schwierigeres Thema, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich habe ich mich davor auch informiert und habe auch gelesen, dass kurz 2 Jahre davor, glaube ich, waren es 2 Terroranschläge gewesen waren in Uganda. Aber ich habe mir gedacht, so schlimm kann das schon nicht sein. Und als ich dann dort war, hat man das total anders empfunden. Also man wurde immer angeschaut, weil man weiß war. Und die ganzen Kinder kamen auch zu einem her und wollten einfach einen nur berühren, was am Anfang ein bisschen komisch ist. Aber die haben fast noch keine weißen Menschen gesehen. Und deswegen ist es da ein bisschen anders. Aber so von der gefährlichen Seite würde ich jetzt mal sagen, ist es, war es eigentlich kein Problem. Es hieß immer nur, dass man keine, ja, wertigen oder wertvollen Gegenstände in der Hand einfach so rumtragen sollte, weil das dann oft geklaut wird. Ich wurde aber jetzt halt nicht beklaut und ja, hatte jetzt eigentlich auch nicht so das Empfinden, dass es so streng damit ist. In der Nacht durfte ich nicht rumlaufen. Das hatte man so als, ja, Verbot, weil das in der Nacht andere Gesichter sich zeigen, hieß es. Und deswegen war es, sobald es dunkel geworden ist, war ich immer in meinem Areal und ja, war nicht draußen.
Du hast ja eine ganze Menge Soundclips auch aufgenommen mit deinem Handy und mitgebracht. Und am Anfang haben wir ja schon die Musik ein bisschen gehört, diese typisch ostafrikanische Musik, die man dort im Radio sozusagen hört. Was man noch ein paar ganz andere Dinge mitgebracht. Ich habe da eine Aufnahme von dir bekommen, da regnet es, dass man denkt, die Welt geht unter. Die hören wir uns jetzt kurz mal an. Ja, Tamara, hat es da dauernd geregnet oder warum war das für dich so ein typischer Soundclip?
Es war einfach nur so lustig, weil wenn es da mal geregnet hat, wenn man sich bei uns vorstellt, okay, es regnet, dann regnet es halt einfach ein bisschen. Aber wenn die gesagt haben, es regnet, dann hat es so geschüttet, dass Bäche vor einem entstanden sind und die Straße runtergerauscht sind. Und es hat so sehr geschüttet, dass man einfach nichts machen konnte, auch jetzt nicht unterrichten konnte, weil der Regen so stark auf die Dächer geprasselt ist, dass man nicht mal mehr sein eigenes Wort verstanden hat. Und deswegen war dieser Clip so für mich, ach, jetzt regnet es wieder, aber genau deswegen war das sehr wertvoll für mich. Und es hat nicht oft geregnet, also nicht die ganze Zeit, wenn es geregnet hat. Das war so vielleicht 4-mal die Woche oder was, aber dann hat es nur für 1 Stunde geregnet und dann davor und danach war es schön. Also da hatte es dann wieder seine 30 Grad, aber während es geregnet hat, konnte man halt einfach nichts machen.
Ja, das klang tatsächlich wie ein Wasserfall auf dem Blechdach. Also ich war schon sehr überrascht, als ich das gehört habe. Du hast ja noch ein paar weitere Soundclips mir geschickt und auch immer schon vorher ein bisschen dazu geschrieben, was das ist. Und bei dem einen Clip, da hast du geschrieben, Sonntagmorgen. Den hören wir uns jetzt mal kurz an. Was ist das Besondere für dich an diesem Soundbeispiel?
Es war die Ruhe, einfach da zu sitzen, vor seinem kleinen Häuschen oder vor dieser kleinen Unterkunft und die Vögel zu hören, diese Ruhe zu hören, ab und zu die unterschiedlichen Sprachen, die gesprochen werden und einfach nicht diesen Stress, den man daheim hat. Nicht dieses, jetzt muss sofort alles getan werden, sondern okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es halt in 5 Stunden oder morgen. Und einfach mal diese Ruhe genießen zu können, das war sehr schön.
Das kann
Ja,
ich
jetzt
mir
hast du ja
so gut
gerade schon von
vorstellen.
so einem besonderen Moment erzählt. Gab es denn noch mehr besondere oder sehr schöne Momente?
Ja, sehr schöne Momente gab es eigentlich sehr oft. Allein schon, als ich angekommen bin, wusste ich nicht, wie es jetzt so abläuft, wie das mit der Schule ist, ob ich mich mit den Studenten verstehe. Und diese Studenten waren alle so herzlich und so liebevoll und haben versucht, dass es jedem dort unten gut geht und dass man sich sofort wohlfühlt bei ihnen. Und das war einfach nur sehr schön. Was noch super schön war, ist, dass jeder einen auf der Straße gegrüßt hat, egal ob jetzt hat man einfach durch das Dorf gelaufen ist und dann hieß man immer Musungu und Musungu heißt so der Weise und dann ist man mit manchen auch ins Gespräch gekommen, die jetzt zum Beispiel Englisch gesprochen haben und einfach diese Offenheit von den Personen und man wurde sofort überall eingeladen, weil sie stolz waren, dass sie ihre Kultur zeigen konnten. So wurde ich auch gleich, am dritten Tag war das, auf eine Gottesdienstmesse eingeladen. Und der Pfarrer war so froh, dass ich seine Kultur kennengelernt habe und in seinem Gottesdienst drinnen war und hat es dann so aufgezogen, dass es ja einfach schön war und hat dann auch gleich ein Essen noch mitveranstaltet und ja, einfach diese Herzlichkeit von den Einheimischen, das ist sehr schön gewesen. Ja.
Das hat es dir dann richtig leicht gemacht, dass du dann gleich dich angenommen fühltest und da angekommen bist in dem Land und gleich am dritten Tag, so ein schönes Erlebnis.
Genau, das auf jeden Fall. Und dann waren noch unterschiedliche Geburtstage noch und wie die auch ihre Feste feiern. Es ist sehr lustig, weil dann tanzt man sehr viel, es gibt immer Musik und immer was zum Essen und man bereitet das Essen zusammen vor und ja, allein das einfach mal kennenzulernen, ist einfach sehr schön.
Ist das diese Aufnahmeeinladung zur Party, die du geschickt hast?
Genau, also fast, das ist eine Party gewesen, die im Dorf dann stattgefunden hat und da ist mein Auto durch die Gegend gefahren mit riesigen Bass und man hat es schon vor ganz weiten gehört, dass jetzt halt mit der heute Abend eine Party stattfindet und dann hat die auch nicht um 12 oder was aufgehört oder um 1. Nein, es ging dann immer bis in der Früh um 7 die Musik und ja, das war auch sehr schön.
Ja, den Clip hören wir uns jetzt am besten einmal kurz an. Ja, Musik und Religion hat in dem Land einen ganz anderen Stellenwert. Fast noch ein Tonbeispiel mir geschickt, das hast du betitelt Musik in der Stadt.
Genau, ja, das hatte ich auch noch geschickt, weil wenn wir mal in die Stadt gefahren sind, sind wir so circa 45 Minuten gefahren und dort überall war Musik und das ist man ja bei uns nicht gewohnt, dass an jeder Ecke Musik ist und die Musik so laut ist, dass wenn man vorbeigeht, einen gleichen Gehörsturz bekommt. Aber das ist auch so schön gewesen, dass da diese Freude und diese Feierkeit immer in den Menschen drinnen war, genau.
Das ist mir auch auf deiner Aufnahme vom Abend aufgefallen. Zum einen natürlich dieses typische tropische Grillengetöse, was man da drauf hört. Aber ich höre im Hintergrund da auch irgendwie, dass Menschen singen. Ist das tatsächlich so gewesen oder lief dann Radio?
Nein, das ist tatsächlich so gewesen. Das waren die Schwestern von dem Krankenhaus, was neben mir war. Und die hatten sich da hingesetzt und haben einfach musiziert, was man halt auch selten bei uns sieht. Und das haben die häufiger gemacht. Also die haben sich einfach hingesetzt, musiziert und wenn man da vorbeigelaufen ist, dann haben die einen auch eingeladen, einfach sich hinzusetzen, mitzuhören und ja.
Also das ist für mich richtig Afrika-Feeling, wenn du das erzählst. Ich selber war in meinem Leben bisher viermal in Afrika. Als ich in deinem Alter war, war ich in Tansania eine Zeit lang. Und das erinnert mich alles sehr daran, so was du jetzt erzählst. Aber ein ganz anderes Thema. Du bist ja noch so in der ausklingenden Corona-Epidemie aufgebrochen zu deinem Praxissemester. Wie ist es dir denn zu dem Thema da unten ergangen?
Da war es sehr vorteilhaft, weil man keine Maske tragen musste, weil die kein Corona hatten dort unten. Also die sind weder mit Maske rumgelaufen, haben noch Abstand gehalten, irgendwas. All, was bei uns verboten war, galt da unten nicht mehr. Also die hatten aber auch nicht so viele Corona-Fälle wie wir, wurde mir da gesagt.
Aber dafür andere Krankheiten.
Ja, andere Krankheiten auf jeden Fall. Das ist auch noch gut zu wissen. Bevor man nach Uganda fliegt, sollte man sich auf jeden Fall gegen sehr viele Krankheiten impfen lassen, um einfach ein bestimmtes Risiko wegzunehmen. Trotzdem ist das Risiko da, an Malaria zu erkranken, vor allem in der Zeit November, Dezember, weil da die Regenzeit beginnt und somit die Malariaübertragung sehr stark ist von den Mücken. Was für uns Europäer auch tödlich enden kann, sage ich jetzt mal, aber dann gibt es eine Malaria-Prophylaxe und dann funktioniert das auch. Und das andere Thema, was dann noch aufgetreten ist, war circa, ich glaube, es waren 5 Wochen, die ich dann dort war. Und dann ist Ebola in der benachbarten Stadt aufgetreten und ja, mit dem Gewissen zu leben, dass Ebola irgendwo ist ein bisschen schwierig, sage ich mal. Aber ich habe mir gedacht, ich bleibe trotzdem dort unten, weil wenn es so schlimm werden soll, also auch wenn es bei mir ins Dorf kommt, dann kann ich immer noch nach Hause fliegen. Aber es war ja immer noch circa 2 Stunden mit dem Auto entfernt und das ist dann schon eine Grenze, ja.
Und so sehr ist der Austausch der Leute untereinander ja sicherlich auch nicht, dass man dauernd große Strecken fährt und sich gegenseitig trifft.
Nein, das auf jeden Fall nicht. Also vor allem diese 2 Stunden Autofahrt ist ja auch nur für die Leute, die ein Auto sich leisten können. Und viele fahren dann mit einem Boda Boda rum. Das ist so ein kleines Motorrad, mit dem man ja jetzt halt auch mal nicht schnell irgendwo hinkommt.
Du hast noch eine Aufnahme geschickt. Wenn man die hört, fragt man sich, ist da ein Rauchmelderdefekt oder was piepst da so nervig?
Genau, das war der nervige Vogel. Dieser nervige Vogel, ich weiß es nicht, man hat diesen Vogel nie gesehen, aber man hat ihn immer wieder gehört. Und am Anfang dachten meine Ansprechpersonen dort unten und ich, dass es irgendwie ja, ein Rauchmelder oder irgendeine Alarmanlage ist. War es aber nicht, nachdem wir dann Robert gefragt hatten. Robert war so der Organisateur dort unten. Der hatte gemeint, das ist ein Vogel, aber man sieht diesen Vogel nur selten. Und ja, ich habe den die ganze Zeit nicht gesehen, nur gehört.
Oh
Ich
je,
würde sagen, er
hoffentlich.
hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Auf jeden Fall.
Hoffentlich nicht zu laut. Wie war das eigentlich mit deiner Freizeit? Sonst, wenn man so nach Ostafrika fährt, da macht man ja andere Dinge, als dass man jetzt gerade Augenoptiker ausbildet. Und das ist in Uganda sicherlich auch so. Hast du da Zeit und Gelegenheit, dir noch was vom Land anzugucken?
Ja, also so unter der Woche waren wir oft im Dorf und hab ich mit meinen Studenten, waren wir dort und haben einfach ja Kontakte geknüpft und waren auch in einer Schneiderei. Die haben mich zu Hause, haben mir ihr Zuhause gezeigt und am Wochenende, und einmal hatte ich ein verlängertes Wochenende, habe ich eine Safari gemacht, bin in den Nationalpark Murchison Falls gefahren, und habe dort eine Safari gemacht und habe jegliche Tierart gesehen, was man sich noch so vorstellen, was natürlich in Afrika rumläuft. Und ja, das war so meine Freizeit.
Dann hast du die Big Five getroffen, die Löwen, Elefanten,
Ja.
Nashörner. Toll. Ja,
Das ist
super.
schon eindrucksvoll, ja.
Bist du da mit dem Auto dann durchgefahren oder durchgefahren worden oder so durch den Park? Denn ein Elefant trifft man ja ungern zu Fuß.
Genau, also wir sind mit dem Auto durchgefahren. Wir hatten einen Driver, der auch gleichzeitig so ein Ranger war. Und der hat ein bisschen was zu den Tieren immer erzählt und wie viele denn jetzt halt so circa in dem Nationalpark sind und wie die leben. Und genau, der hat das Ganze sehr schön aufgezogen und dann sind wir sehr früh. Ich glaube, es war 4:30 Uhr, als wir dann losgefahren sind, um die erste Fahrt zu machen und dann gegen abends nochmal eine zweite Fahrt und hatten dann so den Nationalpark ein bisschen genauer angeschaut und die Tiere. Ja.
Ja, super. Also das volle Ostafrika-Programm hast du mitgenommen. Ja, Tamara, das ist total spannend. Ich glaube, ich könnte mich noch stundenlang mit dir zusammensetzen und mit dir Fotos gucken und Afrika-Erlebnisse mir anhören. Das ist eine richtig tolle Sache. Und brauchen die noch mehr Praktikanten aus Hochschulen? Was ist dein Eindruck?
Auf jeden Fall. Also man kann sich immer in seinem Praxissemester dort bewerben, dass man dort runterfliegt und weiterhin Martina in ihrer Arbeit unterstützt. Und das Ganze lohnt sich aber erst nach circa 3 Monaten, was man dort unten ist, weil man muss das erstmal kennenlernen, wie es da unten abläuft. Trotzdem ist der Flug auch ja jetzt nicht so kurz, dass man da mal schnell hinfliegt. Liegen kann. Deswegen sind 3 Monate auf jeden Fall ratsam. Man kann das Ganze auch auf 6 Monate ausweiten. Aber es werden auf jeden Fall Leute gesucht, die dort unten ihr Praxissemester absolvieren.
Ja, also das ist eine Sache, die kann ich mir vorstellen, da wird es Nachahmer geben. Jetzt vor allen Dingen, wenn jetzt mehr Leute von dir hören, was du erlebt hast, dann kommt bestimmt der eine oder die andere auf die Idee, das, das auch mal sehen und hören und fühlen und erleben zu wollen. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier bei uns zu Gast warst und ja, wünsche dir alles Gute für den weiteren Verlauf von deinem Studium, auch wenn sich's jetzt nicht mehr so afrikanisch anfühlt, aber das Erlebnis, das nimmt dir keiner mehr. Und wenn du dann in 40 Jahren mal irgendwo sitzt und erzählst, dann wirst du etwas feststellen, eine Erfahrung, die ich selber auch gemacht habe, dass alles immer noch ganz farbig und präsent im Kopf ist, dass du die Geräusche und die Gerüche nicht vergessen kannst, dass du die Leute noch vor dir siehst, als wäre es gestern gewesen. Das wünsche ich dir. Also, dann alles Gute und vielen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute. Das war heute richtig faszinierend. Du hattest recht, Jürgen. Das hat mir richtig Appetit darauf gemacht, selber mal dorthin zu fahren.
Ja, bei mir sind viele Erinnerungen an meine Reise nach Ostafrika wieder hochgekommen. Da war ich im gleichen Alter wie Tamara heute. Jetzt sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts.
Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern mal wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik@hs-aalen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Website augenoptik-studieren.de.
Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Augenoptik im Ohr.